Gretel, wie geht's dir?
Auch wenn ich auch so alles sehe, dann geht's mir gut.
Ja. Bist du aufgeregt?
Bisschen.
Aber das wäre ich auch an deiner Stelle bei so vielen unbequemen Fragen, die du jetzt beantworten musst.
Naja, also Markus, sei gnädig mit mir.
Nein, brauchst dir keine Gedanken zu machen, es wird nicht schlimm. Du bist 1933 geboren. Würde einfach mal interessieren, wir hatten beim Geburtsjahr eine 2000 von euch stehen. Meldet euch mal. Guck mal hier, die wissen das überhaupt nicht, dass es mal irgendwann 1900 gab. Damals, ja, Elektrizität gab es, aber Fernsehen wahrscheinlich so, gerade so in den Anfängen, Radio, ja.
100 Jahre Radio, habe
100
ich die Tage
Jahre, ja.
gehört.
Aber wie gesagt, so mit der Zeit heute zu vergleichen, die ganze Industrie, ein Handy, das Internet, alles war nicht da. Wo bist du denn überhaupt geboren worden?
In Siegen,
In
direkt in
Siegen.
der Stadt.
Okay. Und wie bist du denn eigentlich dann hierher gekommen?
Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber ich will es kurz fassen. Also in Siegen geboren, dann ausgebombt und nach Breitscheid gezogen, in ein kleines Häuschen mit 9 Personen. Da fragte mich neulich ein junger Mann, der 4 Kinder hat: Hattet ihr ein eigenes Zimmer? Sag ich, wo denkst du denn dahin? Wir haben zu zweit im Bett geschlafen. War alles sehr beengt.
Das wäre jetzt so meine zweite Frage gewesen. Du warst ungefähr 6 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg anfing, und
Ja.
mit 12 Jahren hast du dann das Ende erlebt. Was sind so deine Erinnerungen an diesen Krieg?
Schlimm. Also wir waren ausgebombt, dann sind wir nach Weidenau ins Häuschen von der Oma mit 14 Leuten im Keller. Oben drüber wurde das Häuschen wegrasiert. Kommen wir raus aus dem Keller. Da stehen, hatten, also ich weiß das als Kind nicht mehr. Die Mutter hat gesagt, da hätte der Mann gesagt, ah, die leben ja noch. Als wir da rausgekrabbelt kamen. Und das muss ich noch schnell erzählen. Meine Oma hat 13 Kinder, habe ich bestimmt schon mal jemand erzählt. Die stieg über die Trümmer und sagte, ich hatte doch Duffeln aufgesetzt. Da hat die den Topf aus den Trümmern geholt. Dann sind wir in einen Bergwerksstollen, das war so ein Bunker. Da haben wir dann die Kartoffeln verzehrt.
Okay.
Also die halbe Schulzeit im Bunker gesessen, Schulen gingen kaputt, Lehrer wurden verschüttet, das war schlimm. Und jetzt, als der Ukraine-Krieg ausbrach, da kam das alles wieder hoch.
Ja, du sagtest gerade, halbe Schulzeit im Bunker verbracht, dann ging aber das Leben weiter. Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht oder was hast du gelernt?
Ach, die erste Stelle war in Herborn bei einer Zahnärztin, dann ging es nach Westerburg ins Kinderheim der Inneren Mission, dann waren 2 Jahre Schweiz, einmal im Haushalt, das war ein ganz schlimmes Jahr, war ich so wie Mensch dritter Klasse, dann nach Beardenberg in ein Kinderheim, dann kam ich nach Hause, habe die Mutter gepflegt, 1 Jahr lang, da dachte ich so, jetzt bist du 23. Jetzt musst du sicher mal einen ordentlichen Beruf lernen. Da habe ich dann Krankenpflege gelernt.
Okay. Ja. Du bist Christ und du
Ja.
machst auch eigentlich keinen Hehl daraus. Du bekennst dein Christentum immer. Und die Frage, die ich jetzt hatte, kannst du uns eigentlich so von dem Tag erzählen, wann du ganze Sache mit unserem Herrn gemacht hast, wann du dich entschieden hast, wie das war?
Also, das Zelt stand in, Evangeliumszelt stand in Weidenau, wo meine Oma wohnte und viele ledige Tanten und Onkels. Und da gab es extra ein Zelt, wo man sich bekehren konnte. Und ich war schon immer ein bisschen schüchtern. Meine großen Geschwister kamen zur Oma und zu den Tanten und Onkels und haben fröhlich bekannt, sie hatten sich im Zelt bekehrt. Und so das Öffentliche war noch nie so meins. Und da ist eine liebe Tante, also ist eigentlich meine Lieblingstante, die ist mit mir ins Hinterzimmer gegangen und da habe ich dann mit ihr zusammen das Bekehrungsgebet gesprochen.
Wie alt warst du da?
6 Jahre.
Okay. Also eigentlich noch vor der Kriegszeit.
Ja.
Ja, du hast eben auch schon so ein bisschen erzählt von den dunklen Seiten, die dein Leben hatte. Ja, man sagt immer, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gab noch so ein paar Dinge, die dich ja eigentlich Die Welt sagt immer, als Schicksalsschlag getroffen haben, möchtest du uns da auch mal was von erzählen?
Ja, das fing ja schon an durch den Hunger, den wir in Breitscheid hatten. Da gab es nichts zu essen. Wir kamen im Oktober 1945 nach Breitscheid, hatten da ein Feld, wo wir das Ganze im Oktober noch anbauen können. Da hatte Mutter aus Zuckerrübenblättern Spinat gemacht und dann durfte ich mal 14 Tage nach Heisterberg ins Schulzeltlager gehen. Da gab es dann wenigstens was da zu essen. War nicht 14 Tage rum, denke ich, jetzt musste wieder nach Hause und da gibt es wieder Hunger. Und dann habe ich den Schulrat gefragt, ob ich als Ersatz für ein krank gewordenes Mädchen noch mal 14 Tage bleiben konnte. Das hat er mir gestattet. Ja, und dann, naja, im Lauf des Lebens, also dass wir im Krieg lebend davongekommen waren, das war schon auch ein Wunder, gell. Und ja, hier nach langen Berufsjahren kam ich dann nach Bischofen. Und da habe ich schon einiges schwer erlebt, den Tod von unserem kleinen Sohn, Marc Daniel, mit einem Vierteljahr. Und vorher war noch, 3 Jahre vorher hatte ich eine Eileiterschwangerschaft und da wäre ich auf dem Weg nach Marburg fast verblutet. 9 Bluttransfusionen und operiert nachts. Und dann war ich dankbar, dass ich der Familie erhalten geblieben bin. Aber als ich da im Krankenwagen lag und denke, Gieselberg, jetzt erreichst du es lebend nicht mehr. Da habe ich nur gedacht, ja, die Susi, 3 Jahre alt, soll denn der Werner schon wieder allein da stehen als Witwer? Das waren so meine Gedanken. Ich wusste ja, aufgrund des Glaubens an Herrn Jesus, dass ich an einen besseren Ort käme. Gell? Aber dann hat Gott nochmal Gnade gegeben, dass ich nochmal mit dem Leben davongekommen bin. Ja, und dann der Heimgang von Werner. Das war natürlich jetzt schon 23 Jahre allein. Ist auch gerade schön. Gell? Fehlt einem der Gesprächspartner und
weil Werner ja eigentlich auch so aus dem Leben gerissen wurde.
Ja.
Das war ja keine Krankheit, die sich anbahnte oder irgendwas, das war ja dieser tragische Fahrradunfall. Ja. Aber es wäre einfach auch nochmal schön, wenn du uns vielleicht mal davon was erzählen wirst. Ich weiß das noch, ich habe das so in Erinnerung, dass ihr immer sehr viel Fahrrad gefahren seid. Und ich weiß, dass ihr eine riesengroße Tour gemacht habt.
Ach, mehrere.
Ja, aber so eine ganz besonders große.
Ja, ja. Das war 89 im Sommer. Gab es noch keine E-Bikes, sind wir von Donau-Eching, von der Donauquelle bis Budapest gefahren. Ging gerade so an, die Grenzen sich zu öffnen. Die ungarischen Grenzer, die fragten nur, wie teuer die Fahrräder in Deutschland wären. Ging es dann ab 1200 Kilometer oder mal von hier nach Dänemark hoch.
Ja, das ist natürlich schon beachtlich.
Und dann so 8-9 Mal Sportabzeichen. Und das muss ich ja sagen, der Werner war ein sehr disziplinierter Mann. Der hat, obwohl er beruflich viel, viel unterwegs war, nie seine Aufgaben in der Versammlung versäumt. Angefangen von Sonntagsschule, Jugendstunde, war es noch in den 68er Jahren, da war ich gerade so hier, da schwappte diese ganze Sache mit den 68ern auch ein bisschen auf die Jugendstunden über. Da hat er abends diskutiert mit den Jugendlichen. Dann hat er gesagt, also jetzt müssen wir aufhören. Ich muss morgen früh um 5:30 raus. Dann hat er immer geendet mit dem Spruch, ich weiß nicht, wo er steht. Wer wissen will, was der Wille Gottes ist, der kann es erkennen. Also im Wort Gottes, gell?
Dann hätte ich gerne noch was Lustiges zum Schluss. Es gab so vor 15 Jahren mal ein Lied, was immer im Radio lief. Da war so der Refrain, ich fahre mit dem Moped nach Madrid und habe kein Geld für Sprit. Es war zwar bei dir kein Moped, aber es war eine Vespa und Madrid war es auch nicht. Aber die Geschichte, die lässt du jetzt nochmal los.
Ja, welche speziell?
Mit Kiel hat es was zu tun.
Ach so, ja, ja, ja. Ah ja, ich war in Kiel in der medizinischen Uniklinik als Krankenschwester und Dann hatte ich eine Vespa. Also ich war in Bonn in der Klinik für Jugendpsychiatrie und da kam ich aus einer Skifreizeit zurück, dachte ich, ach, hast du ein bisschen Geld übrig? Ich hatte ja bis 23 Jahre, aufgrund dessen, dass die Eltern ausgebombt waren, bis 23 Jahre das Geld abgegeben. Jetzt durfte ich es behalten, habe von der Schweiz aus jeden Monat bis auf 20 Franken immer im Briefumschlag nach Hause geschickt. Das Geld ist immer angekommen. Also die Post war damals sehr zuverlässig. Und naja, ich hatte ein bisschen Geld übrig nach der Skifreizeit. Da denke ich, fang mal an mit Führerschein. Ach, denke ich, an ein Auto kommst du ja nie dran. Aber ein Motorroller, da hätte es für gelangt. Und während ich Theorie machte, dachte ich, ach, mach mal fürs Auto mit, kann ja doch mal sein, dass du mal eins unter die Füße kriegst, gell? Und so ging das. War auch noch eine lustige Geschichte. Der alte Fahrlehrer, ich sage, ich muss Prüfung machen, ich habe kein Geld mehr, gell? Ja, sagt er, jeder seines Glückes Schmied, also Schmiede, gell? Ich habe das gemacht. Ja, und danach kam ich dann nach Kiel und das war eine tolle Zeit. Da habe ich also mit der Vespa ganz Schleswig-Holstein auf die Hörner genommen und einmal 3 Wochen allein durch Dänemark. Von Jugendherbe zu Jugendherbe, immer so auf die günstige Tour.
Und dann einmal von Kiel bis nach?
Breitscheid.
Von Kiel bis nach Breitscheid. Ist ja auch gerade mal so um die Ecke.
Hat ein Vierteljahr Nachtwache, komme morgens von der Nachtwache, trinke eine Tasse Tee, setze mich auf den Roller und fahre zwischendurch 2 Reparaturen, einmal war die Zündung vorne im Eimer und einmal der Auspuff verstopft, komme ich nachts um 12 an zu Hause, tue meiner Mutter Steinchen ans Fenster werfen, fühl mal, ob ich noch lebe. Und da habe ich ihn dann verkauft. Und dann hat mein Bruder mir eine Isetta geschenkt, die hatte er für 100 D-Mark von seiner Firma frisch bereift gekauft und die hat gehalten, bis zu dem Tag, als der Werner kam und fragte, ob er mich heiraten könnte.
Und die ist jetzt beerdigt wo?
Auf der Müllkippin.
Also, wer fleißig gräbt, kann auch eine Isetta finden. So, die letzte Frage. Hast du eben gesehen, dass viele Hände hochgingen, die eine 2000 vor ihrem Geburtstag haben? Du als alte, erfahrene Frau, hast du an diese jungen Leute einfach einen Tipp fürs Leben?
Ja, dann will ich mal erzählen, also wenn Gott mir irgendeine Aufgabe anvertraut hat, dass man die wirklich so lange macht, wie man kann, oder wie Gott nicht sagt, so ist es gut genug. Also die Treue, die zählt. Ich bin mal 16 Jahre jeden Monat nach Lützeln gefahren. Und dann starb die Betreffende und da denke ich so, es ist Aufgabe erledigt. Oder dass man, wenn man irgendeinen Impuls kriegt, dass man dem auch nachgeht. Habe ich schon erlebt. Ich fuhr immer nach Erda, war ein kranker Mann, der hat so Körbe geflechtet und sowas. Da denke ich eines Tages, ach, nimm der Frau mal einen Blumenstrauß mit, die pflegt ihn so treu. Und ihm nahm ich mit, Jesus, unser Schicksal. Ich komme dahin, sag ich, was ist denn hier los? Ja, mein Mann ist gestern 50 geworden. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, als wenn ich es geahnt hätte. Für Sie ein Buch und für die Frau ein Blumenschatz. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ja, wenn einem irgendwas in den Sinn kommt, dann muss man das machen. Ob das mal ein Telefon ist oder ein Besuch oder was auch immer.
War es jetzt schlimm, was du hier gemacht hast?
Nee, ich meine, ich kenne dich ja.
Dann sage ich einfach ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke mal, es hat jedem doch Freude gemacht und es ist einfach schön, mal sowas aus einem Leben zu erfahren.
Noch ein Satz vielleicht. Also wenn ihr mal heiratet, unterstützt euren Mann und hindert ihn nicht an irgendeinem Dienst in der Gemeinde. Das ist zwar mit Opfern verbunden, man muss oft verzichten, aber es lohnt sich.
Dann vielen Dank.
Gerne.
Walter, du hattest mich am Anfang gefragt, ob du noch ein Grußwort verlesen könntest. Willst du das jetzt machen?
Ich habe was gefunden. Und zwar bis Psalm 119, den Vers 90. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende. So unerschütterlich wie die Erde, die du schufst. Lasst mich noch den Vers davor und dahinter lesen, weil das so ein kompletter Text ist. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende. So unerschütterlich wie die Erde, die du schufst. Himmel und Erde bestehen bis heute, weil du es so willst. Denn dir muss alles dienen. Sollte doch die Brille herlegen. Wie ist das? Deine Treue währt ewig. Wir haben jetzt, oder noch einen Schritt zurück, ich habe mir dann über Gedanken gemacht. Hier ist die Sonntagsschule, hier ist das Mittelalter, hier ist die Jugend und hier sind 30% Alte. Das hat der Walter ja schon festgestellt. Ich glaube ein bisschen mehr, aber ist egal. Welchen Text wählt man jetzt hier draus? Wie ist das? Wir haben hier in letzter Zeit schon mal über Konstante und Variablen gesprochen. Konstante sind halt eben, dass Gott diese Welt geschaffen hat, da gibt es nichts dran zu rütteln, dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz. Und es gibt Variablen, zum Beispiel wie man diesen Gottesdienst hier geschaltet, wie man sitzt, welche Tische, ob Tische oder nicht, das ist alles variabel. Und diese eine Konstante, das ist Gott. Mit ihm fängt alles an. Und eigentlich war Deutschland mal, ja, das Land der Reformation. Unser Grundgesetz ist aufgebaut auf den 10 Geboten. Man hat vieles geändert und vieles ist irgendwo mittlerweile, wie soll ich sagen, nicht mehr so, wie es mal war. Und wenn man jetzt die Gredel fragen würde, dann könnte sie uns auch darüber Antwort geben, was sich da alles geändert hat. Aber wie ist das jetzt? Wie gehen wir damit um, mit solchen Dingen? Lass es mich mal ganz einfach versuchen. Ich bin in vielen Ländern gewesen, genau wie die Gredel, und überall hat man gesehen, dass die Menschen suchen. Der Mensch sucht. Auf seiner DNA ist das fest fixiert, das Suchen, und zwar auch das Suchen nach etwas Höherem. Wenn ich in Südamerika bin, da sind diese Voodoo-Zeichen an den Straßen, überall Federn, Dinge. Wenn man oben Alaska ist, die Totempfahle. Wenn man in Australien ist, Ayers Rock, dieser heilige Berg der Aborigines, wo die Touristen drauf rumgelaufen sind und die dann irgendwann gesagt haben, wir laufen ja auch nicht über eurem Altar in euren Kirchen und deswegen hat man ihn gesperrt. Oder in Japan die vielen heiligen Schreine und diese ganzen Dinge. Der Mensch sucht. Jeder Mensch sucht nach etwas Höherem. Und wir waren eigentlich ein Gottesvolk, gottesfürchtiges Volk. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit zu Beginn wurde aufgestanden und gebetet. Im Religionsunterricht wurden biblische Geschichten erzählt. Das ist heute alles Geschichte, zum großen Teil. Es gibt auch diese Ausnahmen. Aber der Mensch sucht trotzdem. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen. In Amerika gibt es einen Indianerstamm, das sind die Lakotas. Die Lakotas haben genauso wie die anderen Indianer das Land früher als First Nation besiedelt. Und sie haben ihre heiligen Berge gehabt. Die Black Mountains. Und was hat der weise Mann gemacht? Ein Mr. Rushmore aus New York hat sich die Schürfrechte für Gold geben lassen und dann wurde dieses Land einfach enteignet. Dann hat man in diesen Sandstein, 18 Meter hoch, 4 Köpfe von den Präsidenten der USA eingeschlagen, und zwar einmal George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Und das ist für diese Indianer, für diese Lakotas etwas ganz Fürchterliches. Zumal George Washington eines der größten Verbrechen der USA begangen hat, indem er eine Massenhinrichtung von 38 Lakotas angeordnet hat. Das war die größte Hinrichtung, die jemals in den USA stattgefunden hat, und hat die einfach erhängt, weil sie sich geweigert haben. Und in ihren heiligen Bergen ist jetzt dieser Kopf eingemeißelt. Die USA lasst es mich mal so zeichnen. Und hier oben sind ihre heiligen Berge, ihre Mountains. Das ist von den, muss ja auch ein Indianer sein, muss man auch zwei Federn dran malen. Augen hat er auch und Mund auch, ja. Und sie sagen, man hat uns unser Heiligtum weggenommen. Man hat es geschändet. Wir wollen es wieder haben. Die Vereinigten Staaten sind schon jahrelang, übrigens 1949 sind das diese Monumentale fertig geworden. Also das ist alles noch gar nicht so arg lang her. Milliarden geboten, Landausgleich geboten, alles geboten, und die Lakota sagen, nein, wir wollen unsere Berge wieder haben, wir wollen diese Dinge weghaben. Das ist ein innerer Streit in den USA, der schon über Jahre schwelt, aber der Kongress geht einfach darüber hinweg und ignoriert ihre Befindlichkeiten. Was hat uns das zu sagen? Man hat ihnen etwas weggenommen, was ihnen heilig war, was ihnen wertvoll war. Und wie ist das denn bei uns? Wie ist das hier in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland? Da gibt es ja auch, ja, ich mal ein Kreuz, dieses Suchen des Menschen, der Deutsche hat einen Hut auf, so, ja, mit der Feder, dieses Suchen, und da oben war Gott. Man hatte immer diese Möglichkeit. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir haben keinen Gott mehr. Wir brauchen keinen Gott mehr. Wir haben eine Evolution, die sich selbst erfunden hat, mit einem Urknall, mit irgendetwas. Und man hat diesem Menschen das hier genommen. Das braucht man nicht mehr. Wir sind hier. Es hat irgendetwas irgendwann gegeben. Und das lehren wir unseren Kindern. Es ist eine Theorie. Jetzt muss ich sagen, die Schöpfung ist auch eine Theorie. Es stehen also zwei Theorien gegeneinander. Ja, man kann jetzt nicht sagen, das oder das. Ich kann die Schöpfung von Gott nicht beweisen. Aber wenn mich Leute dann fragen, dann sage ich immer, ich bewundere euch. Ihr habt einen viel, viel größeren Glauben wie ich, wenn ihr glaubt, dass das alles so entstanden ist. Das gibt es nämlich so viele Beispiele, das kann nicht so entstanden sein. Ja, wenn man logisch denkt, hat man seine Schwierigkeiten. In Mexiko gab es einen Frosch, da tut das Weibchen den Laich ausscheiden, hier bei uns in irgendeine Pfütze, in irgendeinem Teich, und da ist es so gefährlich, da frisst diesen Laich das Männchen Und in dem Moment, wo es frisst, wandelt sich sein Magen in ein Schwimmbecken um. Es kann nichts mehr essen, es kann nichts mehr verdauen. Die Kaulquappen schwimmen da drin rum, bis sie aus dem Mund rausgesprungen sind, bis der letzte rausgesprungen ist. Dann wandelt sich der Bauch wieder um und er kann wieder fressen und es ist ein ganz normales Verdauungsorgan. Wie soll das von der Evolution her funktionieren? Wenn mir das mal einer erklären kann, dann bin ich einen Schritt näher. Ja? Ich vertraue darauf, dass es einen Gott gibt. Und ich denke, die meisten von uns hier auch, oder ich hoffe alle, der das alles geschaffen hat. Aber was ist jetzt mit dieser Generation hier, die hier zum Teil sitzt oder da, die es noch gelehrt kriegt? Wenn sie suchen und nichts finden und sich in dieser Blase befinden und nicht da rauskommen. Eben hat es schon Gredel auch gesagt, wir sind da gefragt. Wer soll ihnen erzählen, dass es einen lebendigen Gott gibt? Wer soll ihnen sagen, dass diese Blase ein Loch hat, wo man rauskommt? Wir sind da gefragt. Wir Christen. Unseren Kindern zu sagen, dass es diese Theorie auch gibt und dass wir diese Theorie glauben und dass wir diese Theorie für Wahrheit halten. Und sie stark machen, die nächste Generation, und nicht so gleichgültig einfach hinnehmen, dass eine Theorie für wahr erklärt wird, die gar nicht wahr ist, weil man sie nicht beweisen kann. Ich weiß, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Ich kann es nur nicht beweisen. Das ist das Traurige. Wenn ich das könnte, das wäre wunderbar. Aber ich kann es bezeugen. Ich kann es bezeugen mit meinem Leben. Und die Gretel hat das auch getan. Indem sie sagt, da gab es dieses Wunder und da gab es dieses Wunder. Stellt euch mal vor, das Haus wird zerbombt, es sind nur noch Schutt und Asche da und dann steht der Topf da mittendrin mit den Kartoffeln, der ist noch ganz. Habt ihr auch schon mal solche Dinge erlebt in eurem Leben? Ich habe auch schon solche Wunder erlebt, jetzt nicht ein gebundenes Haus, aber wo Dinge passiert sind, die eigentlich mit normalem Verstand nicht erklärbar sind. Deswegen lasst uns doch darüber reden, wenn wir solche Dinge sind. Das sind die Beweise dafür, dass es etwas Höheres gibt. Das sind die Beweise dafür, dass wir etwas haben, was andere nicht haben und dass wir etwas anbieten können und etwas befriedigen können, was andere suchen. Und die Welt sucht. Und die Welt versucht, alles selbst zu regeln, alles in den Griff zu kriegen. Und je mehr sie es in den Griff kriegen wollen, je mehr gleitet es durch die Finger. Konferenzen auf Konferenzen, Vorschläge auf Vorschläge. Es wird schlimmer und es wird mehr werden, das kann ich euch prophezeien. Aber wir haben doch eine Zukunft. Wir wissen doch, was auf uns zukommt. Wir haben es doch im Lied gesungen. Wir werden sein wie die Träumenden. Ich sage immer, im Himmel wird es 1000 Jahre mucksmäuschenstill sein. Weil wir all den Mund aufhaben und keinen Ton mehr rausbringen vor Staunen. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wir sollten auch hier nicht wie die Schweigenden umherlaufen, sondern wie die Gredel das Dach aufmachen und Gesicht zeigen. Macht sie immer noch mit dem Auto. Finde ich toll. Man sieht immer, wer drin ist. Keine getönten Scheiben, nicht verstecken, wie wir das oft tun. Das ist Christsein. Das ist Christsein heute. Einfach diese Bestätigung und junge Leute und Kinder stark machen in ihrem Glauben. Und wenn in der Schule dann Anfeindungen kommen, auch mal dem Lehrer sagen, es gibt zwei Theorien. Sie glauben die eine, wir glauben die andere. Und wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land. Und es darf deswegen keine Diskriminierung geben, anstatt zu kuscheln. Ich versuche das bei meinen Enkeln. Ich habe das auch früher in der Schule gemacht und bin dann angeeckt. Bettina sieht das vielleicht anders. Hast Glück, dass ich nicht dein Schüler bin. Aber so weit mal. Gredel hat das immer gelebt. Sie hat immer gelebt, dass es hier oben etwas Höheres gibt. Dass es einen Gott gibt, der alles in der Hand hat. Der wie hier in diesem Psalm. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende. Er ist treu, egal was wir hier drin machen. Egal was wir anstellen. Egal mit wie viel Dreck wir werfen. Er bleibt derselbe. Er bleibt treu. Und er wartet. Und er ist immer da. Und wenn du noch in dieser Blase drin bist, dann nimm eine Nadel und stech sie auf und geh nach draußen. Such diesen Gott. Geh mit deiner Schuld und deiner Sünde einfach zu ihm. Wie Gretel das auch gemacht hat mit 6 Jahren. Und wenn ihr nicht wisst, wie oder was, da sitzt sie, dann fragt sie. Ich kann euch das heute noch bestätigen nach 84 Jahren. Und bist gut gefahren im Leben. Ja. Ich kann das auch nur bezeugen und wir freuen uns, dass du in unserer Mitte bist und hoffen, dass wir dich noch lange hier haben als Zeugnis und fahr weiter offen und zeig weiter ein Gesicht den Menschen. Weil wir haben einen Auftrag und ich habe nochmal geguckt, wo steht dieser Vers und wie ist er am besten und entschuldigt. Wenn ich ihn aus der Volksbibel einfach übernommen habe. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden. Er möchte, dass alle die Wahrheit spitz kriegen. Es gibt einen einzigen Gott und es gibt auch nur einen, der zwischen ihm und uns den Menschen vermitteln kann. Der Mensch, Jesus Christus. Er hat für Frieden zwischen Gott und uns gesorgt. Er hat sich für uns alle abschlachten lassen, damit wir frei sein können und wieder mit Gott klarkommen. Damit hat Gott gezeigt, dass er alle Menschen retten will. Amen.